Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge. Wir sprechen über alleinerziehend werden und alleinerziehend sein. Darüber, was Eltern tun können, um gut durch die Trennung und die oft herausfordernde Umbruchsphase danach zu kommen. Jeder Elternteil für sich, aber auch, wenn möglich, gemeinsam. Meine Gesprächspartnerin ist Sarah Zöllner. Sie ist Journalistin, Lehrerin, Bloggerin und Autorin eines wunderbaren Buches für Alleinerziehende, das ich bereits letztes Jahr in meinem Blog besprechen durfte. Sarah Zöllner war selbst mehrere Jahre alleinerziehende Mutter und ist mir heute aus der Nähe von Heidelberg zugeschaltet. Hallo Sarah, ich freue mich so, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen.
Ich freue mich auch sehr. Und vielen Dank, Isabel, für die Einladung in deinen Podcast.
Ja, oh, sehr gern. Ich habe eben noch mal geschaut, es ist fast ein Jahr her, dass ich dein Buch besprochen habe. Alleinerziehend, was nun? So ein schönes Buch, möchte ich dir noch mal sagen. Mir gefällt so, dass du einerseits ganz offen und ehrlich sagst, welche Herausforderungen damit verbunden sind, aber du bleibst positiv und zuversichtlich und machst Hoffnung, und das finde ich eine Riesenqualität. Also danke dafür.
Ja, das ist auch tatsächlich das Anliegen, das ich mit dem Buch habe. Also nicht umsonst ist der Untertitel Texte der Stärkung bei Trennung und Verlust. Und genau darum geht es mir. Also ich möchte zeigen, es ist nicht alles rosarot, aber es ist eben immer möglich, durch die entsprechende Haltung und auch durch die entsprechenden Schritte im Handeln seinen doch ganz eigenen Weg dann zu finden, auch in einer schwierigen Situation.
So schön, danke. Was war denn für dich der Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
Tatsächlich war es so, dass ich 2017 mich vom Vater meines älteren Sohnes getrennt habe. Das heißt, unser Sohn war damals noch klein, der war anderthalb. Mhm. Und ich war auf einmal dann selbst in dieser Situation, dass ich diese ganze Palette an Gefühlen hatte, von Wut über Trauer, über auch einer gewissen Ratlosigkeit phasenweise. Also wie kann es jetzt weitergehen? Wie gestalten wir das auch als Familie gemeinsam jetzt für unseren Sohn? Wie kommen wir gar nicht erst in so eine Streitschleife? Wie wollen wir unser Leben jetzt weiter gestalten? Und ich habe dann ein Jahr später etwa, 2018, begonnen, einen Blog zu schreiben, den Mutter- und Sohn-Blog damals naheliegend, also so quasi unser Familien-, unser Kleinfamilienprojekt zwischen meinem Sohn und mir. Und ich habe anfänglich den Blog noch unter Pseudonym sogar geschrieben. Und da war mir sehr wichtig, schon von Anfang an zu zeigen, eigentlich zwei Punkte. Also das eine ist, es ist nicht wichtig, immer stark zu sein. Es ist nicht wichtig, die Schwierigkeiten zu verleugnen. Aber es ist immer möglich, aus eigentlich jeder Situation noch etwas zu machen, das gut und konstruktiv ist. Das war so das eine. Und der andere Hintergrund, dementsprechend war auch schon einer meiner ersten Texte, war auch tatsächlich schon so ein ganz bisschen aktivistisch oder fast politisch geprägt. Denn mir war es sehr bewusst durch die Geburt meines Sohnes und auch die Erfahrung dann als allein oder wie ich es selbst nenne, getrennt erziehende Mutter, weil mein Vater, also der Vater des Kindes noch präsent war, war mir eben sehr bewusst, dass für Kinder zu sorgen eine ganz große Aufgabe ist. Und dass gerade Alleinerziehende dann oft auch einfach, was die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angeht, Grenzen stoßen oder auf Hürden treffen. Und deswegen war mir eigentlich von Anfang an ein Anliegen mit diesem Blog, diese zwei Seiten zu zeigen. Also erstmal meinen Alltag und dieses sich neu orientieren als getrennt erziehende Mutter. Und dann andererseits dieser Blick über mich hinaus auf die Gesellschaft und auf meine Stellung als Mutter in dieser Gesellschaft.
Das ist auch was, was mir gut an dir gefällt, dass du politisch dich engagierst oder positionierst, aber auch da positiv. Ich verstehe jede alleinerziehende Mutter und auch jeden alleinerziehenden Vater, der wütend ist und Grund hat, Mängel und Missstände anzukreiden. Und dir gelingt das, wieder auf diese positive, konstruktive und ich finde fast ganzheitliche Art. Was ich wirklich bewundere, und auch Frau Kuhn nimmt sie die Kraft dafür her, weil Trennungen, so stelle ich mir das vor, Trennungen haben wir alle schon erlebt, die sind ja nie einfach.
Absolut, ja.
Weil viel Trauer und Schmerz, und meistens ist die Geschichte davor ja nicht wirklich schön, die zu einer Trennung führt. Das ist schon schwer genug. Und wenn Kinder dazu kommen, kommt ja nochmal eine ganz andere Ebene dazu. Andere Ängste, Zukunftsängste und Sorgen auch um die Kinder, um sich selbst. All das, was sind denn da so deine Erfahrungen, vielleicht aus deiner eigenen Geschichte, aber auch, du arbeitest ja auch und bist vernetzt mit anderen Trennungseltern. Was sind denn da so die typischen Sorgen und Ängste, die Eltern sich machen?
Ja, ich denke, eine Trennung ist ein massiver Umbruch. Da verändert sich ganz, ganz viel im Leben und erst recht mit Kindern. Ich kann das sagen als Mutter und auch von den Rückmeldungen, die ich von anderen alleinerziehenden Müttern bekommen habe aus Gesprächen. Da kommt noch dazu, dass du nicht die Sorge nur oder die Verantwortung nur für dich selbst hast, sondern die hast du auch für deine Kinder. Und du spürst das auch ganz stark. Und du spürst ja auch, dass vielleicht deine Kinder unter der Trennung leiden oder dass sie schwierig, also dass sie sich einfach verwirrt sind, dass sie vielleicht Antworten suchen. Wenn sie klein sind, wird das vielleicht über ihr Verhalten sichtbar, dass sie plötzlich wieder ganz viel Nähe brauchen, dass sie nach dem Papa oder nach der Mama fragen oder so. Und wenn sie größer sind, ist dann natürlich die Kommunikation noch stärker möglich. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du so als Mutter im Rahmen einer Trennung eben den Blick immer auch auf deine Kinder noch hast, aus dieser Liebe heraus, auch für die Kinder. Und dann finde ich eben so wichtig, und das ist mir halt von Anfang an wichtig gewesen. Das war mir privat wichtig in der Beziehung zu meinem Ex-Partner, aber das ist mir auch irgendwie als Mensch, du sprichst das Stichwort ganzheitlich an, als Mensch wichtig, nicht nur den Blick auf die Schwierigkeiten zu richten, sondern darauf, was eben möglich ist. Und das hat so etwas Konstruktives natürlich, aber es benötigt auch das Ganzheitliche, weil du alles berücksichtigen musst. Also du kannst das nicht oft nicht nur rational entscheiden, sondern musst auch den Gefühlen Raum geben. Also du musst auch berücksichtigen, mit welchen Gefühlen, zum Beispiel in Bezug auf Umgangsmodelle, in Bezug auf Regelungen, was die Kommunikation angeht, sind eben Situationen verbunden. Und deswegen ist mir so wichtig, zu zeigen, das Ganze ist nicht nur schwer und es ist nicht nur problembeladen, aber um dich den Problemen stellen zu können und dann auch Lösungen zu finden, musst du hinsehen. Und genau, und das habe ich von Anfang an, haben wir tatsächlich als Paar tatsächlich geschafft. Natürlich ab und zu auch mit hoch und tiefs, absolut. Und ja, und das empfehle ich seitdem. Also das ist für mich auch so ein Grundpunkt, wo ich sage, für Paare, die jetzt vor dieser Trennungssituation stehen, scheut euch nicht bei diesem Hinsehen, euch auch Hilfe zu suchen. Denn oft ist man ja ganz nah an einem Thema, an einer Problemstellung. Und gerade wenn die Gefühle dann reinkommen, verhakt man sich da so schnell und kommt dann nicht mehr raus. Genau. Und streitet sich und so weiter und so fort. Und dann, finde ich, ist es total wichtig, eben einerseits sich Hilfe, sich Unterstützung zu suchen, sich umzuschauen, wie machen das vielleicht andere. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch weniger, weil ich mich an anderen orientieren wollte und das kopieren wollte, sondern weil ich einfach den Austausch gesucht habe. Das war mir auch über den Blog ganz wichtig, über die persönlichen Kontakte, die ich dann in der Zeit nach der Trennung gesucht habe, zu anderen Alleinerziehenden. Und diese Vernetzung, diesen Austausch, auch stützende Rituale, die man für sich wählt und für den Ex-Partner, für so knifflige Situationen, für das finde ich sehr wichtig. Also, und das alles kann eben dazu führen, dass man aus einer auf den Fokus weg von dieser Krisensituation bekommt, hin zu den Möglichkeiten, die in der Situation stecken. Und genau.
Hab so viele Fragen. Eine davon ist, weil du sagst, du bist vernetzt mit anderen Alleinerziehenden. Wenn du so die Erfahrung anderer vergleichst, was für Gemeinsamkeiten siehst du da? Auch vielleicht sagst du, gehst das sehr ganzheitlich und positiv an. Das gelingt vielleicht nicht jedem und jeder, also auch im ersten Schritt.
Absolut.
Aber welche gemeinsamen Sorgen und Ängste nimmst du wahr und welche gemeinsamen Versuche, damit umzugehen?
Also ich denke, die alltagspraktischen Fragen, das sind immer erst direkt nach der Trennung ganz wichtige Punkte. Wie regeln wir unseren Alltag jetzt? Wie gehen wir mit unserem gemeinsamen Kind oder den gemeinsamen Kindern um? Da spielt ganz stark das Thema Kommunikation rein. Also wie sprechen wir miteinander? Sprechen wir überhaupt miteinander? Oder suchen wir vielleicht für eine gewisse Zeit andere Wege auch der Kommunikation? Also ich muss ehrlich sagen, auch mein Ex-Partner und ich haben phasenweise wirklich sehr viel schriftlich kommuniziert, weil wir einfach immer wieder gemerkt haben, mündlich ist das schnell wieder in Streit umgeschlagen. Und das finde ich auch legitim, dass man sich diesen Raum nimmt dadurch für eine gewisse Zeit. Genau. Und dann sind es für viele Alleinerziehende natürlich auch doch strukturelle Fragen, also wie, welche Rahmenbedingungen habe ich der Kinderbetreuung zum Beispiel, um meinen Beruf ausüben zu können, um wirklich mich und meine kleine Familie finanzieren zu können. Später dann vielleicht auch tatsächlich so steuerrechtliche Fragen. Also da spielt oft schon auch einfach Gesellschaftliches in das Privatleben hinein und auch die Stellung von Männern und Frauen schon vorher in der Beziehung. Wie haben wir das gestaltet als Paar? War der Vater sehr präsent oder wenn die Mutter geht, also weniger Zeit mit dem Kind verbringt oder wenn beide gleich viel Zeit vielleicht mit dem Kind nach der Trennung verbringen wollen, lässt sich das denn gestalten? Also ist denn einer vielleicht so beruflich so eingespannt, dass das gar nicht möglich wäre, sich die Fürsorge gleichmäßig aufzuteilen oder umgekehrt? Ist einer finanziell vielleicht abhängig zum Zeitpunkt der Trennung und das erschwert zusätzlich die Trennung? Und das finde ich einfach ganz wichtige Fragen. Und die sind mir auch in Gesprächen, zum Beispiel im Rahmen des Stammtisches, den ich in Köln 3 Jahre lang geleitet habe mit einer Kollegin zusammen, sind die mir immer wieder begegnet. Das waren jetzt nicht wir waren keine Selbsthilfegruppe im engen Sinn. Also wir haben auch da den Fokus wirklich auf so einen Raum für Fröhlichkeit und auch Entspannung gelegt, aber immer unterschwellig waren die Themen natürlich da. Und dann gab es oft so Situationen, wo dann vielleicht das Gespräch über eine leichte Frage, irgendwie, wie geht's dir? Ja, wow, ich habe im Moment total den Stress damit, Kindergeld oder Kinderzuschlag zu beantragen oder sowas. Also dass dann einerseits Informationen ausgetauscht wurden, aber eben auch Themen, die einem vielleicht vorher nicht wichtig waren, weil sie einen einfach nicht betroffen haben, plötzlich ganz bedeutender Teil des Lebens werden.
Diese Vernetzung ist so wichtig. Gerade auch jetzt in Corona hat man gemerkt, wie viele Alleinerziehende oder Getrennterziehende, reden wir später noch drüber, über die mögliche Unterscheidung, wie einsam die oft sind und auch allein mit all der Verantwortung und all den Entscheidungen, die sie treffen müssen. Und ich denke, dass da so eine Vernetzung zu wissen, andere haben ähnliche Sorgen und ich kann da auch mal vielleicht fragen, ob man sich gegenseitig unterstützt. Viele haben ja heutzutage nicht mehr Großeltern in der Nähe oder ein enges soziales Netz, wenn sie jahrelang vor allem auf die Kinder fokussiert waren vielleicht. Waren das nur Frauen oder war das so eine gemischte Gruppe da in Köln?
Ja, also der Stammtisch, den ich jetzt geleitet habe, da kamen tatsächlich überwiegend Frauen. Ich glaube, es hat sich einmal ein Mann zu uns verirrt. Und wie das ja immer so ist, wenn das dann nicht so wirklich ist. Mhm. Man muss es natürlich auch nüchtern sagen. Also über 90% der Alleinerziehenden sind nach wie vor Frauen. Also meistens, also auch wie immer die Frage, wie man den Begriff dann wieder definiert. Genau. Aber oft leben eben die Kinder bei den Frauen und oft sind dadurch auch Themen oder manche Themen noch drängender für die Mütter. Also sowas, wie du jetzt, was du ansprichst, dieses Stichwort der Isolation. Denn ganz praktisch, eine alleinerziehende Mutter mit kleinen Kindern, die zum Beispiel zu einem Elternabend gehen möchte, muss sich dafür eine Betreuung organisieren, die ihr ermöglicht, abends einfach aus dem Haus zu gehen. Und wo dann vielleicht Paarfamilien doch eher noch der andere Partner sagen kann, gut, ich passe auf die Kinder auf, ich bringe sie auch ins Bett, ist das bei Alleinerziehenden oft nicht möglich. Und insofern waren dann tatsächlich, in dem Rahmen waren mehr Frauen. Ich war allerdings auch in anderen Treffs für Alleinerziehende. Und auch da würde ich sagen, die überwiegende Anzahl der Teilnehmerinnen waren Frauen. Aber es gab immer wieder einzelne Männer, die dort auch ja dann auch sehr angenehmerweise auch ihre Sicht dann mit reingebracht haben und eben auch Kontakt gesucht haben. Genau.
Schon wieder ganz viele Fragen.
Ja, vielleicht soll ich insgesamt zwischendrin ein bisschen kürzer antworten. Also dann, oder ist es einfach so komplex?
Ich höre dir so gern zu und ich verstehe auch, wie du so die in deinem Kopf die Vernetzung zwischen den Themen hast. Und ich genieße das und ich hoffe, unsere Zuhörenden können das auch gut genießen, bin ich mir sogar ganz sicher.
Da freue ich
mich. Eine Frage hast du schon so ein bisschen mitbeantwortet. Über Politik möchte ich gleich mit dir reden, aber erst noch vielleicht auch, ohne jetzt Privates erzählen zu wollen, aber wie du den Vater deines Sohnes erlebst. Wie gehen Männer vielleicht oder Väter anders mit dieser Trennungssituation und dem miterziehend werden, teilweise alleinerziehend werden, um als Frauen? Ich höre raus, Frauen vernetzen sich möglicherweise mehr. Es gibt ja auch Männernetzwerke. In Berlin gibt es so einen Männer, gut, wenn ich jetzt wüsste, wie ich sehe, so ein Verein, wo alle Männer sich zusammenfinden. Was erlebst du sonst für Unterschiede, wenn es welche gibt? Weil wir beide hatten eben schon festgestellt, es ist noch unterschiedlich bei aller Gleichberechtigung. Es gibt sehr viel mehr Frauen, die nicht berufstätig sind, wenn sie kleine Kinder haben. Politik kommen wir gleich. Aber auch nach der Trennung sind noch, was ja damit auch zusammenhängt, die Kinder doch mehr bei den Müttern, die oft finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Was nimmst du für Unterschiede wahr zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf die Trennung und den Umgang mit der Trennung, wenn Kinder vorhanden sind?
Meinst du das jetzt auf einer psychologischen Ebene eher oder tatsächlich auf einer ganz praktischen? Okay. Auch da würde ich total, also jetzt auf einer psychologischen Ebene würde ich schon sagen, es hängt viel von der individuellen Situation ab und das variiert einfach. Also ich habe Väter kennengelernt, die wirklich auch keinen Kontakt zu ihren Kindern haben durften leider. Also wo es tatsächlich so war, dass die Mutter das blockiert hat. Ich habe aber auch Väter kennengelernt, die einen absolut gleichberechtigten und sehr innigen und liebevollen Kontakt weiter zu ihren Kindern aufrechterhalten haben, auch auf Wunsch der Mutter. Und insofern denke ich, macht viel aus, wie man das als Paar oder als Ex-Partner dann einfach auch gestaltet. Das eigentlich vorab. Und dann spielt natürlich in dieses Gleichgewicht, dieses fragile Gleichgewicht auch zwischen Ex-Partnern sehr stark rein. Das finde ich schon. Und das wurde mir eben auch bewusst in dieser Situation damals. Wie man seinen Beruf zum Beispiel ausübt. Denn wenn ich zu Hause arbeiten kann, bin ich vielleicht flexibler, zu welchen Zeiten ich auf die Kinder aufpasse, ob ich die dann von Schule oder Kindergarten abhole. Wenn ich das nicht tue und auch nicht tun kann, weil ich vielleicht im Schichtdienst arbeite oder so, brauche ich dafür Unterstützung. Und dann ist die Frage, kann ich mir das informell schaffen oder muss ich das finanzieren über vielleicht eine zusätzliche Babysitter-Kinderbetreuung? Und dann ist das schnell auch eine Kostenfrage. Und dann stellen sich natürlich durch die äußere Situation, dass viele Frauen nach wie vor in Teilzeit, selbst wenn sie berufstätig sind, in Teilzeit arbeiten und viele Männer in Vollzeit mit den entsprechenden Unterschieden im Einkommen, stellen sich oft auch die Fragen halt, was Unterhalt angeht, was die Finanzierung des Alltags angeht, was die vielleicht auch in der Anfangsphase der Trennung oder wenn es nicht gut läuft, Rivalitäten, was man den Kindern ermöglichen kann als Mutter oder Vater, das können wirklich wichtige und auch umstrittene Punkte sein. Und genau, insofern denke ich, spielt schon eine sehr deutliche Rolle auch die gesellschaftliche Stellung von Müttern und Vätern immer noch und auch die Unterschiede diesbezüglich neben der persönlichen Konstellation und auch den Persönlichkeiten der beiden Menschen, die da beteiligt sind. Ja.
Lass uns darüber doch sprechen. Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe noch ein paar Fragen zu Trennung, mache ich später. Ich merke in meiner Mediationspraxis bei Trennungseltern, dass sich im Wandel der Generation sehr etwas ändert. Wenn ich ältere, da meine ich jetzt so Mitte 40 bis Mitte 50 Trennungseltern haben, ist oft so, dass es der Mutter doch sehr wichtig ist, sehr viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, überwiegend, wenn es geht. Und meistens ist es auch eine Kontinuität aus der Rollenverteilung in der Beziehung und Verantwortungsverteilung in der Beziehung. Und wenn ich mit jungen Müttern und jungen Vätern arbeite, erlebe ich, dass die Mütter eher sagen, ich möchte schon, dass du die Hälfte der Zeit die Kinder nimmst, weil ich möchte auch ein eigenes Leben haben, sei es als berufstätige Frau, aber auch als junger Mensch. Ich möchte ausgehen, ich möchte Freundinnen treffen, ich möchte Sport machen, Hobbys nachgehen. Da erlebe ich schon einen ganz großen Unterschied. Und die Väter, die Jüngeren, fordern das auch mehr ein und finden es müssen es oft gar nicht einfordern, weil es für beide selbstverständlich ist. Beide sind berufstätig, auch während die Kinder noch relativ klein sind, und setzen das dann nach der Beziehung fort. Wie erlebst du das?
Ja, auch da würde ich sagen, ich würde nicht so sehr den Unterschied zwischen den Generationen jetzt setzen, sondern wirklich zwischen den Rollenvorstellungen eigentlich innerhalb der Partnerschaft. Und ich erlebe da auch in der jüngeren Generation, wenn man so will, also so den Endzwanzigern bis Anfang 40ern, so in dem Altersspektrum, schon unterschiedliche Verteilungen. Also manche haben eben oder leben auch in der Partnerschaft doch noch eine relativ traditionelle Rollenverteilung, wo dann im Alltag ja auch immer noch die Frau und die Mutter viel übernimmt, und andere machen das schon im Alltag sehr gleichberechtigt. Und ich denke, das spielt dann natürlich sehr stark darin rein, auch wie die Beziehung schon zum Kind ist bei der Trennung. Ja. Also denn ein Vater, der vorher ganz wenig übernommen hat und wirklich vielleicht den Fokus auf den Beruf in erster Linie gelegt hat, für den verändert sich dann natürlich sehr viel. Das ist ja nicht damit getan, das Kind dann bei sich zu haben, sondern dieser ganze Themenkomplex, auch Stichwort Mental Load und so. Und aber auf der anderen Seite auch diese Nähe und Alltagsbindung, also an das Kind, das entsteht ja nicht von heute auf morgen. Und deswegen finde ich halt auch wichtig, bei allen diesen Entscheidungen, die jetzt den Umgang zum Beispiel betreffen, das wirklich ganz stark mit zu berücksichtigen. Wie ist die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind? Denn alles, was da vielleicht schematisch oder auch aus rationalen Gründen, womöglich sogar vielleicht finanziellen Gründen oder so, in Erwägung gezogen wird, finde ich, ist oft nicht zum Wohle des Kindes, wenn nicht berücksichtigt wird, wie ist wirklich die Beziehung zum Kind und auch, was bedeutet es wirklich im Alltag für ein Kind da zu sein. Denn das ist mehr als nur Zeit zu verbringen miteinander. Das ist wirklich, das ist Beziehung. Und die Beziehung, die kostet auch Energie, die kostet Zeit. Deswegen haben viele Alleinerziehende, die allein wirklich oder überwiegend allein für ihr Kind da sind, haben eben so wenig Zeit, weil es, das kann ich jetzt tatsächlich als zweifache Mutter sagen, das hatte ich vorher nicht so intensiv auf dem Schirm. Es ist wirklich eine ganz, ganz intensive, zeitfordernde und energiefordernde, schöne Aufgabe, Kinder ins Leben zu begleiten.
Ich habe gerade das Buch gelesen, Unser Kind hat zwei zu Hause.
Ich habe das tatsächlich auch schon reingeguckt.
Blog besprochen habe. Und da war er, hat er auch Elternzeit genommen, und nicht nur, um wie viele es machen, um eine Weltreise zu machen, sondern wirklich war zu Hause, hat auch das Glück, im Homeoffice zu arbeiten und Corona und so weiter. Und das ist sehr beeindruckend, wie, was für eine enge Beziehung er ganz früh zu seiner Tochter in dem Fall aufbauen konnte. Ich kenne es umgekehrt auch aus Trennungspaaren, wo der Vater nach der Trennung sagt, jetzt möchte ich auch mehr Zeit mit dem Kind, und die Frau vielleicht auch mehr arbeiten möchte. Und er das aber erst etablieren muss, diese enge Bindung, weil die eben nicht ganz natürlich immer gleich von Anfang an da ist, sondern aufzubauen ist. Und das ist schon noch ein Unterschied. Und da würde ich dich auch noch gern fragen, ist natürlich das Gemeine so ein bisschen, wenn man mit jemandem zusammen ist, geht man ja davon aus, das hält bis, dass der Tod uns scheidet. Tatsächlich wissen wir, dass es oft nicht so ist und viele da so gar nicht vorbauen und vorbereitet sind. Und was du eben sagtest, die Entscheidung wird oft getroffen, ist meistens er, der eine Elternteil verdient mehr Geld, dann arbeitet er auch mehr. Dadurch wird der andere Elternteil natürlich abhängiger. Solange das gut geht, schöne Sache. Aber wenn das Paar sich trennt, steht der Elternteil, der weniger vorgesorgt hat und weniger beruflich etabliert ist, schon auch nicht so gut da. Insofern sind sämtliche Zukunftsängste, die meistens die Mutter, aber eben der geringer verdienende Elternteil hat, durchaus berechtigt, wenn man die Armutsstatistiken bei uns in Deutschland anguckt, wo alleinerziehende Mütter ganz weit oben stehen. Was denkst du denn, wie Paare da, ohne unromantisch zu werden, aber wie Paare da früher vorsorgen könnten oder sich früher Gedanken machen könnten?
Ja, natürlich ist es naheliegend. Also ich denke, so wie viele Paare einfach so in dieses Kinder haben, wirklich reinstolpern und sich eigentlich auch keinerlei Gedanken machen. Also eher Gedanken machen, welche Erstausstattung besorgen wir, welchen Kinderwagen da stundenlang in irgendwelchen Babycentern sind und sich mit Produkten ausstatten und dann meinen, sie sind gut vorbereitet, aber vielleicht nicht darüber geredet haben, was machen wir, wenn das Kind total viel weint, wir beide total erschöpft sind, wer unterstützt uns oder eben auch, wer steigt wann wieder in den Beruf ein? Wie regeln wir das dann? Wie regeln wir es vor allem, wenn wir vielleicht beide wieder berufstätig sind, auch wenn das Kind krank ist? Weil kleine Kinder werden wirklich ständig krank. Mhm. Und wer steckt da auch zurück? Wer darf was und zu welchem Zeitpunkt? Und ich glaube, das sind schon so Fragen, die ganz schnell einfach eine bestimmte bestimmtes Verhältnis innerhalb der Familien etablieren. Mhm. Und wenn dann der Vater wirklich nach 2 Wochen wieder in den Beruf einsteigt und eben vielleicht wie, ich glaube, fast 95% aller Väter tatsächlich in Vollzeit, das ist Wahnsinn, fast jeder Vater arbeitet ja nach wie vor in Vollzeit. Ich finde, das ist medial gar nicht so transportiert, weil oft so Leuchtturmväter irgendwie dann total engagiert und in Teilzeit und dadurch auch präsent sind, weil ihnen das wichtig ist, aber ganz viele legen eigentlich im Job nochmal eine Schippe drauf zu dem Zeitpunkt, wo das Kind geboren wird. Ich finde eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo die Familie eigentlich viel Raum bräuchte, um sich überhaupt neu zu finden und neue Strukturen für sich zu schaffen. Und diese Strukturen, in die dann Männer und Frauen ganz oft wie so automatisch reinplumpsen, also dieses plötzlich sitzt dann eine gut ausgebildete, toll vernetzte, toll in ihren Alltag eingebundene Frau hauptsächlich zu Hause und hat ja vielleicht dann wirklich auch schnell so ein Überforderungsgefühl, weil einfach alles neu ist und weil sie das plötzlich vielleicht weitgehend alleine alles stemmen muss. Und dadurch entfernen sich ja oft auch Paare dann voneinander ja in dieser Phase, weil sie einfach plötzlich in zwei Welten sich bewegen.
Weil sie auch und zusammenkamen auf Augenhöhe beruflich.
Absolut, genau. Und weil ja eben doch auch dieses sich außerhalb der Familie und deswegen ist ja auch diese Ungleichheit in der Wertschätzung dieser verschiedenen Aufgaben, also im Beruf sich zu engagieren, ist ja gesellschaftlich tatsächlich nach wie vor, wird einfach mehr gewertschätzt, als eben sich für die Familie, also für Kinder oder auch innerhalb des Hauses zu engagieren. Ja. Und insofern, das alles, finde ich, führt oft dazu, dass sich recht früh nach der Geburt des Kindes ein Ungleichgewicht etabliert, das dann natürlich im Fall einer Trennung ganz konkrete Konsequenzen hat. Und dann stehen dann plötzlich beide da und der eine ist quasi, ich sage jetzt mal, der eine, weil es eben oft Väter sind, oder der Elternteil, der eben nicht so sehr bei den Kindern war, ist so ein bisschen ein Frischling im Kontakt zu den Kindern und vielleicht da unsicher auch. Und der andere Elternteil, der sich eben mehr auf die Familienarbeit, die Fürsorge zu Hause konzentriert hat, hat vielleicht beruflich einen schwächeren Stand und ist finanziell schwächer dran. Und da denke ich, wäre Kommunikation zu einem frühen Zeitpunkt, also wenn eigentlich schon in der Schwangerschaft, wenn auch die Gefühle meistens ja noch voller Liebe sind und so, und eben nicht erst in so einer Krisensituation, die ja eben dann auch der Trennung oft vorausgeht, wäre so Kommunikation sehr, also sehr früher wertvoll.
Schon dein früher. Tipp ist früher.
Früher.
Ich hatte schon einige Mediationen, ich muss zugeben, nicht so viele, wo die Paare zu mir kamen in der Schwangerschaft und eine gemeinsame Vereinbarung gemacht haben, wie wollen wir Familie und Eltern sein. Das ist aber eher die Ausnahme. Auch hier habe ich noch einen Buchtipp, 50-50 Eltern.
Von den Years Ladies.
Kann ich sehr empfehlen. Ich hoffe, die kommen auch noch zu mir in den Podcast bei Gelegenheit. Also du sagst auch, was können Eltern tun, was können auch Frauen tun? Früher das Gespräch aufbringen und das steht auch in 50-50 Eltern, das Argument, dass der eine mehr verdient, darf nicht reichen, sondern beide dürfen im verdienen, wie sie eben verdienen, weil das natürlich auch ein Teufelskreis ist. Man verdient weniger, geht auf Teilzeit, verdient noch weniger, dann kann man auch gleich zu Hause bleiben und dann ist wieder dieses Ungleichgewicht geschaffen, was bei einer etwaigen Trennung nicht nur auf finanzieller Ebene schwierig ist, sondern auch möglicherweise bei der Bindung zu den Kindern, wobei ich da auch viele Väter erlebe, die sagen, so jetzt verbringe ich mehr Zeit, mehr am Stück, auch nicht so, man sieht sich beim Abendessen, sondern viel mehr intensive Zeit mit den Kindern, auch Urlaube und da sehr reinwachsen. Das ist ja immer noch möglich. Aber was Eltern tun können, ist früher kommunizieren, früher sich hinsetzen, zu überlegen, welche Aufgaben gibt es in dieser Familie. Absolut. Und wer übernimmt was.
Vielleicht auch noch, ich hatte vor einiger Zeit jetzt mal ein Gespräch auch mit einer Paartherapeutin im Rahmen meiner Arbeit als Autorin und Journalistin. Und die meinte tatsächlich auch, man sollte sich bewusst sein, dass eben auch nach der Geburt ja tatsächlich für Frauen sich nochmal auch körperlich einfach sehr viel mehr verändert als für Männer. Also weil sie die ganze Schwangerschaft durchleben, weil sie dann oft in so einem tatsächlich hormonellen Ausnahmezustand sind in den ersten Monaten nach der Geburt. Schlaf fehlt oft und dann ist es schwierig, da noch rational miteinander zu reden. Da ja. gehen ganz schnell die Gefühle, spielen eine wichtige Rolle und die Wogen schlagen hoch quasi. Ja, und insofern ist es halt, wäre es doppelt wertvoll, sich den Raum vielleicht auch eben, wie du sagst, vorher vielleicht im Rahmen einer auch professionellen Begleitung zu ja. suchen und mal einmal eine Stunde, zwei zu investieren. Haben wir aber auch nicht gemacht. Muss ich ehrlich zugeben. Waren wir noch auch recht blauäugig. Genau.
Das sind viele in Bezug auf Finanzen, aber auch in Bezug auf, ich nenne es mal Aufgabenteilung. Ja. Eine Kollegin von mir, Svetlana von Bismarck, die hier auch demnächst Gast sein wird, hat mal am Tag der Mediation vor den Standesämtern Mediationsgutscheine verteilt mit Luftballons, weil dieses Präventive wirklich eigentlich eine gute Idee ist. Das ist das, was die Paare selbst tun können, was Eltern selbst tun können. Aber vielleicht noch kurz, ohne zu politisch zu werden, was könnte denn die Politik tun, um alleinerziehend Werdende sozusagen zu unterstützen, aus deiner Sicht?
Ehrlich gesagt würde ich auch da schon früher ansetzen und würde eine Umgestaltung des Elternzeitmodells, fände ich toll. Es ist ja immer die Frage, wie weit mischt sich die Politik in das Privatleben von Familien ein? Das kann ich auch, ich bin nicht Politikerin. Ich kann nicht jetzt in dem Sinn beurteilen, was das müssen Politiker entscheiden, was da umsetzbar ist, konkret. Aber ich finde, allein durch, also ein Impuls waren diese 2 Monate der Elternzeit, die dann eben meist Väter übernehmen. Aber wie du es schon angesprochen hast, manchmal wird das genutzt für eine Reise oder so oder eine besonders schöne Zeit. Finde ich prima einerseits, ist auch total schön. Aber es macht eben nicht so wirklich bewusst, was Fürsorgeverantwortung in der Familie bedeutet. Und ich habe auch da, ich habe in letzter Zeit einige Gespräche auch mit Menschen geführt, die sich genau dazu viele Gedanken machen. Und da haben mir auch Menschen, die sich eben gerade für die für Alleinerziehende einsetzen oder auch für Menschen, die Fürsorge für andere übernehmen, gesagt, es macht einen riesen Unterschied, ob auch Politiker oder Menschen, Entscheidungsträger in Unternehmen zum Beispiel, schon die Erfahrung gemacht haben, für andere Menschen zu sorgen. Und das müssen nicht Kinder sein, nicht eigene Kinder, aber das kann auch vielleicht jemand sein, der für betagte Eltern schon gesorgt hat und im Alltag gesorgt hat. Oder jemand, der außerhalb der Kernfamilie für andere über längeren Zeitraum die Verantwortung und die Fürsorge übernommen hat. Denn das verschiebt wirklich den Blick auf vieles. Und insofern würde ich sagen, also das ist sicherlich ein Ansatz, Fürsorge auch in dem Sinne im beruflichen Kontext wichtiger zu nehmen, ihr eben den Raum zu schaffen, dass eben auch Väter, was wirklich noch nicht Standard ist, ohne Schäl angesehen zu werden, ohne diskriminiert zu werden. Sandra Runge hat da zuletzt ein Buch rausgebracht. Glückwunsch zum Kind, Sie sind gefeuert. ohne dass eben Eltern da Diskriminierung erfahren. Und vielleicht in einem weiteren Schritt wäre tatsächlich auch dieses Weiterdenken, will man denn die Arbeitswelt weiter so gestalten, wie sie ist, dass es wirklich 14 Stunden als Normarbeitszeit gilt und nur dann auch das volle Gehalt vergeben wird. Denn das ist eben gerade für Alleinerziehende oft ein massives Armutsrisiko, denn sie können oft nicht 40 Stunden arbeiten, weil eben die Kinderbetreuung zum Beispiel fehlt. Auch ein Stichwort an die Politik sicherlich. Ja. Aber eben, weil auch die beruflichen Rahmenbedingungen so sind mit entweder Schichtarbeit oder eben auch einfach grundsätzlich der Erwartung, für ein volles Gehalt 40 Stunden pro Woche verfügbar zu sein.
Und für Aufstieg. Aber ich merke, da ändert sich was, weil die jüngeren Generationen, zum Thema Generationen, was hier ganz gut passt, die jüngeren Generationen, ob sie Kinder haben oder nicht mehr sich totarbeiten wollen. Ja, und ich finde das eine großartige Idee. Und ich glaube, dass das auch abfärbt auf die Arbeitsvorstellung der nicht mehr ganz so Jungen, wenn sie sehen, dass die sagen, nee, 18 Uhr gehe ich und ich möchte trotzdem beruflich erfolgreich sein, aber mich nicht totarbeiten.
Darf ich vielleicht?
Denke, da wird sich was verändern, auch politisch.
Ja. Ich würde gerne da noch was einfügen, weil das hat ja manchmal so ein bisschen so dieses, wenn du sagst, nicht totarbeiten, dieses Hedonistische, dass man so sagt, ich will mehr Spaß, ich will mehr Freizeit oder so. Aber ich finde, das ist wichtig zu zeigen, das ist ja nicht nur mit Freizeit verbunden. Also, denn das bekommen tatsächlich Mütter manchmal zurückgemeldet. Also ich kann tatsächlich sagen, selbst ich habe mal in einem beruflichen Kontext von einem Kollegen, der übrigens selbst Kinder hatte, aber eben nicht die Fürsorge für sie in dem Sinn übernommen hat im Alltag, der meinte dann, ja, du hast es ja gut, du arbeitest in Teilzeit, du hast viel Freizeit. Und dass ich aber in dieser Zeit quasi meinen zweiten Job, wenn man so will, ausgeübt habe, das war nicht im Fokus. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig zu sagen und auch zu bemerken, also so viel dann der politische Exkurs oder der gesellschaftspolitische ist es ja, dass eben neben Arbeit auch vieles andere noch von Bedeutung ist und eins auch für unsere Zukunft, weil Kinder sind ja die Menschen, die unsere Zukunft gestalten werden, ist es extrem wichtig, dass dafür Raum geschaffen wird. Also ja, gut, dass es da auch Bewegung gibt eigentlich.
Auf jeden Fall. Und ich bemerke das ganz oft. Ich arbeite gerade gut, ich bin hier in Berlin-Mitte. Das ist natürlich nochmal vielleicht ein bisschen eine andere Welt als jetzt in eher dörflichen Gegenden. Aber ich habe gerade mit mehreren Vätern zu tun und die, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die sagen, nee, ich kann da erst ab 9 und da kann ich nur bis 16 Uhr, weil davor oder danach betreue ich meine Kinder. Und das wird selbstverständlicher. Und da bin ich zuversichtlich, dass die jungen Generationen da ein gutes Gleichgewicht reinbringen. Bevor wir zum Begriff Alleinerziehen kommen, habe ich noch eine Frage zu Trennungen, weil mich das oft beschäftigt, weil ich sehe es ja auch an Eltern, diese Spagat zu trauern, darum geht es ja auch in deinem Buch, zu trauern über das Ende einer Liebe, das Ende eines Lebensplans, der ja mit der Liebe zusammenhing, sehr eng zusammenhing, wir bauen ein Haus, wir gründen eine Familie oder umgekehrt und wir bleiben zusammen und das ist unser Lebensmittelpunkt, das bricht zusammen, manchmal sehr überraschend, manchmal schleichend, beides schwierig. Wie kann ich als Elternteil, vielleicht auch als hauptverantwortlicher Elternteil, erstmal Raum für Trauer finden? Das ist der eine Teil der Frage und der zweite Teil ist, einerseits gegenüber meinem Kind authentisch bleiben, also nicht strahlen, sagen, Mama geht's prima oder Papa, aber andererseits auch nicht das Kind mit Sorgen und Trauer zu belasten und auch vielleicht so zu Partnerersatz zu machen oder gar, die sehr lange Frage, entschuldige, oder gar schlecht über den anderen Elternteil zu reden, weil man natürlich auch wütend und enttäuscht sein kann im Rahmen der Trauer.
Ja, ich glaube, da hat das Stichwort Selbstfürsorge und auch wirklich damit einhergehend das Stichwort Selbstwert eine ganz große Bedeutung. Hätte ich sogar jetzt im Moment einen Buchtipp. Ich habe kürzlich mit einer Autorin gesprochen, Caroline Uhl, eine Psychologin, die das Buch geschrieben hat, Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin? Das ist der Titel. Und ich finde das eine ganz wichtige Frage. Denn erstmal in dieser neuen Situation, das ist eine neue Rolle und das hat die Tendenz, einen komplett zu überschwappen, also dieser Zustand der Trennung, also dass man sich plötzlich irgendwie auch geistig nur noch mit dem Ex-Partner, mit der Trennungssituation, mit allem drum und dran, auch den rechtlichen Folgen vielleicht befasst. Und da finde ich es extrem wichtig, gerade wenn es vielleicht eine schwierige Trennung ist, immer wieder den Schritt zu sich zurückzugehen. Und auch wirklich zu sagen, okay, wer bin ich denn jetzt noch in diesem ganzen Durcheinander? Ich bin nicht nur die Mama meiner Kinder, für die ich sorgen möchte, deren Leid ich vielleicht mitkriege, deren vielleicht aber auch im positiven Sinne Entwicklung einfach. Ich bin nicht nur die Ex-Partnerin, also ich bin nicht nur die Frau in Bezug. Und ich denke, gerade Mütter haben das manchmal so verinnerlicht, dass sie sich so in Relation zu anderen sehen. Sie sind die Mutter von, im Kindergarten werden sie als Mutter von so und so angesprochen, auch von außen. Sie sind die Ex-Partnerin oder Partnerin von, genau. Und da finde ich das ganz wichtig, diese Selbstfürsorge und dieses Neuentdecken, wer bin ich in dieser neuen Situation. Und inklusive auch einer Abgrenzung gegebenenfalls. Also, dass ich sage, wenn irgendwas wirklich meinen Werten widerspricht und dafür muss ich wissen, was meine Werte sind, dann kann ich auch sagen, nein, das will ich nicht. Und selbst wenn ich es dann vielleicht im Außen nicht wirklich umsetzen kann, ad hoc, also wenn mir vielleicht durch irgendwelche gerichtliche Entscheidungen oder sowas oder durch sonstige schwierige Rahmenbedingungen die Hände gebunden sind, kann ich doch mich innerlich dazu positionieren. Und das macht mich stark. Und das ist das, was ich auch was ich persönlich wahrnehme, was ich als Entwicklungsprozess an mir wahrgenommen habe, was ich aber auch immer wieder in Gesprächen so tatsächlich vermitteln kann, dass das eine Form von Stärke ist, die einen auch unabhängig macht und die einen als Alleinerziehende oder getrennt Erziehende oder eigentlich dann in jeder Form von Beziehung sehr eigenständig macht. Und das, finde ich, ist wieder dann ein weitergehender Schritt, um ein gutes Leben dann zu führen. Denn man hat dann selbst die Orientierung in sich. Man ist dann ein bisschen wie so ein Schiff, das in sich den Kompass hat und nicht in diesem Bild von den Wellen mal hierhin getragen wird, mal dorthin. Dann geht es einem gut, wenn der Kindsvater, was für ein schrecklicher Begriff jetzt gebraucht, Kind selbst, wenn der Vater des Kindes sich meldet und in positiver Weise meldet. Es geht einem schlecht, wenn er einen Umgangstermin platzen lässt. Dann geht es einem gut, wenn man irgendwie beruflichen Erfolg hat. Es geht einem schlecht, wenn plötzlich irgendwie beruflich was nicht gut läuft. Und da finde ich das ganz große Ressource, sich selbst kennenzulernen. Vielleicht sogar auch diese Krisensituation zu nutzen, um sich eben nochmal anders neu kennenzulernen, noch tiefer kennenzulernen. Vielleicht auch da wieder Stichwort mit Hilfe, mit Unterstützung.
Das wollte ich eben fragen.
Genau, bestimmt, und dann eben seinen eigenen Weg zu gehen. Genau.
Bestimmt hören uns jetzt Menschen zu und sagen, ach schön, genau das möchte ich. Bin noch relativ weit davon entfernt. Wie komme ich da hin, wenn ich das aus eigener Kraft oder mit deinem Buch und dem Buch, was du eben empfohlen hast, nicht hinbekomme, wer kann mir dabei helfen?
Ja, ich finde das eine ganz wichtige Frage, weil schnell führt das zu so einer Überforderung, dass man sagt, ja schön, die redet gut, die hat ja jetzt irgendwie eine tolle, die scheint es ja zu schaffen und so. Ja, ich kriege noch nicht mal den Fuß auf den Boden, dass ich irgendwie meinen Alltag aus dem Chaos rauskomme, geschweige denn, dass ich irgendwie die Zeit finde, um mich irgendwie mir selbst zuzuwenden. Ich finde ganz wichtig, dass das stimmt schon. Zeit ist für Alleinerziehende mega knapp. Also Alleinerziehende haben ganz, ganz wenig Zeit. Aber meistens findet man zum Beispiel die Zeit, um aufs Klo zu gehen. Meistens doch. Also, obwohl selbst das mit ganz kleinem Kind.
Hoffentlich, ja.
Du wirst es nicht. Also mit Baby ist sogar das manchmal tricky. Aber und insofern vielleicht dann einfach mal kurz atmen, die Augen schließen und zu fühlen, okay, wie geht's mir denn jetzt gerade? Was ist jetzt gerade? Wie geht mein Atem? Also richtig physisch. Wie, das meine ich auch mit diesem Ganzheitlichen. Wie ist mein Puls oben? Was stresst mich gerade? Und dadurch auch da zu einer Verzögerung beitragen und in dieser Verzögerung sich wieder spüren zu können und dann auch den Raum vielleicht sich dadurch zu schaffen, wieder zu sagen, okay, ich war jetzt kurz davor, zum Beispiel mein Kind anzuschreien, weil ich mich überfordert fühle, aber ich schaffe es, ruhig zu bleiben, weil mein Wert ist, ich möchte auch in dieser Stresssituation ein gutes Verhältnis mit meinem Kind schaffen. Oder, boah, ich war kurz davor, diese fiese SMS loszuschicken an meinen Ex-Partner. Aber ich lösche sie nochmal. Es gibt ja, die technischen Mittel sind ja inzwischen da. Ich lösche irgendwie diese Sprachnachricht nochmal und ich mache es nicht. Ich lasse mich nicht mitreißen. Und dieses
so eine Achtsamkeitsübung mit
ein Stück weit ist das auf einer individuellen Ebene, denke ich, ist das wirklich eine Achtsamkeit im Alltag. Denn das Tempo rauszunehmen ist oft schwer von außen, denn viele Alleinerziehende sind wirklich am Rödeln zwischen Beruf und Kinderbetreuung und Alltagsaufgaben. Also ist es meine Aufgabe, meine Haltung dazu zu ändern und zu diesem Tempo. Und da, denke ich, kann es auch total helfen, wieder mit anderen Alleinerziehenden in Kontakt zu kommen. Und das
Vernetzung
ist
auch
inzwischen wirklich ja möglich. Es ist für Menschen, für Frauen, für Männer, die in ländlichen Gegenden wohnen, wo es vielleicht nicht viele Angebote vor Ort gibt, ist es immer möglich, das auch wirklich über Online-Portale. Es gibt jetzt neu dieses Portal Solomütter. Es gibt schon länger verschiedenste Facebook-Gruppen zum Beispiel, die wirklich den Raum bieten, je nach Gusto auch vielleicht sich einfach mal auszukotzen, relativ anonym, also den Druck in der Form loszuwerden und dem Rechnung zu tragen, dass vieles schwierig ist. Und dann vielleicht danach mit neuer Kraft doch wieder den Blick auf die Möglichkeiten zu lenken. Genau. Und es gibt seit kurzem sogar eine Stiftung für Alleinerziehende, die Alltagsheldinnen. Ich weiß nicht, ob du da schon gehört hast. Also,
schöner Name.
Also ja, genau. Und ich finde auch, das bringt, ich habe mich tatsächlich mit der Gründerin unterhalten und die fand das so schön. Sie hat eben auch den Blick, sie wurde selbst mal angesprochen und als Alltagsheldin bezeichnet. Und irgendwie sind das ja auch Alleinerziehende, die managen so viel in ihrem Alltag. Und sich dann da noch den Raum zu nehmen und zu sagen, wer bin ich denn dann, wenn ich nicht alleinerziehend bin? Das finde ich ist mega wichtig. Also genau. Und sich dann eben auch Menschen zu suchen, die das vielleicht schon tun und diesen Raum sich schon nehmen und sich dann denen auch orientieren und stärken darin.
Also Achtsamkeit, sagst du, Achtsamkeit, Vernetzung. Richtig, gibt es Coachingsangebote, die du da empfehlen kannst oder Beratung? Beratung klingt immer so passiv, aber weißt du, was ich meine? Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, wo ich mich als alleinerziehende Mutter, aber auch als alleinerziehender Vater konkrete Hilfe holen kann?
Also ich würde jetzt da nicht unbedingt kommerzielle Angebote empfehlen, weil ich einfach nicht Werbung machen möchte jetzt in dem Rahmen.
Nein, musst du.
Aber also ich weiß zum Beispiel, es gibt gerade von dieser Stiftung Alltagsheldin eine kostenlose Rechtsberatung, die auch online verfügbar ist. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, um das Praktische, vielleicht aber auch mit dem Hintergrund, dass dort Menschen beraten, die wirklich wissen, was speziell die Situation von Alleinerziehenden ausmacht. Denn natürlich gibt es ja Familienberatungsstellen, Mediationsstellen. Manchmal ist da die Schwierigkeit, dass da Menschen beraten, die die Situation gar nicht kennen. Und natürlich kann man auch beraten und kompetent beraten, wenn man in der Situation nicht drin war. Aber ich habe tatsächlich diesbezüglich schon auch manchmal Rückmeldungen bekommen, dass das zu Schwierigkeiten geführt hat, weil da vielleicht Annahmen getroffen wurden. Sowas wie, entspannen Sie sich doch mal, gehen Sie doch mal joggen und so. Und dann war irgendwie, das ging aber völlig an dem Bedürfnis vorbei, denn das Bedürfnis war gerade nicht noch weiter körperlich aktiv zu sein, sondern wirklich irgendwo mal die Füße hochlegen zu können. Was für
manche, da gibt es qualitative Unterschiede an vielen Beratungsstellen. Das
also von dem
ist ein bisschen Glückssache, aber man kann Glück haben und jemanden treffen, der sich gut hineinversetzen kann.
Ich finde vielleicht noch kurz, ich finde da dieses informellen Austausch auch nochmals ganz wichtig über eben vielleicht Frühstücke oder Stammtische, weil dort oft Menschen aufeinandertreffen, die es dann die Erfahrung schon gemacht haben und einen Ratschlag geben können, konkret, was hilft. Gell?
Ja. Dankeschön. So, Richtung Abschluss habe ich nochmal tatsächlich eine Frage zum Begriff Alleinerziehen. Hatte ich dir ja auch schon im Vorfeld gesagt, ich erlebe den so ganz unterschiedlich genutzt und vor allem sehr oft genutzt, wo ich mir denke, ist das überhaupt der passende Begriff? Ich verstehe, dass jemand sagt, sie oder er ist alleinerziehend, wenn der andere Elternteil ab und zu mal am Wochenende auftaucht. Ich erlebe aber auch Eltern, die im Wechselmodell gleichberechtigt betreuen und sagen, sie sind jeweils alleinerziehend. Ich verstehe, was sie damit meinen, aber letztendlich ist es doch ein getrennt gemeinsam erziehen oder gemeinsam getrennt erziehen. Und ich denke, vielleicht wäre es da ganz sinnvoll, den Begriff enger zu nutzen für wirklich die wirklich komplett den Alltag zumindest alleine wuppen mit bis auf wenige Ausnahmen mal stundenweise, weil das auch nochmal eine ganz andere Belastung ist. Finanziell, absolut. Aber wie du sagtest, auch von einfach zeitlich und energetisch. Wie erlebst du das denn, wie der Begriff verwendet wird? Und was würdest du sagen, wäre hier sinnvoll?
Ja, ich würde auch, also ich bin persönlich immer sehr für Klarheit in der Sprache und insofern habe ich eine ähnliche Haltung wie du. Also ich finde, wenn man getrennt gemeinsam für ein Kind noch da ist, zum Beispiel indem das Kind weitgehend dieselbe Zeit bei den beiden Eltern verbringt, aber eben auch nicht nur schematisch, indem es halb und halb bei jedem Elternteil ist, sondern indem einfach beide die Alltagsverantwortung tragen. Da würde ich auch sagen, da kann man gut von getrennt erziehen sprechen. Und man darf aber natürlich nicht vergessen, dass diese Begriffe auch rechtliche Begriffe sind. Ja. Also insofern ist Alleinerziehend ist ja auch an die Meldung des Kindes an einem Wohnort gebunden. Ja, und damit sind eben auch steuerrechtliche Konsequenzen verbunden. Und daran entfachen sich ja oft auch Streitigkeiten. Also dass dann eben die Frage ist, okay, wer bekommt jetzt eben das Kindergeld, wer darf die Steuerklasse ändern und so weiter. Und insofern
ja, das, würde ich kurz, ja, ganz kurz gerne, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch über Wechselmodell, dass unser bürgerliches Gesetzbuch ist von 1900 mit ein paar Updates, aber in vielen Punkten nicht mehr der aktuellen Lebenswirklichkeit einiger Familien entspricht. Und ich glaube sogar zwischenzeitlich der Mehrheit der Familien, nämlich dass nicht nur die Mutter die Kinder betreut nach einer Trennung und der Vater ab und zu am Wochenende sie auch mal nimmt, sondern viele Eltern teilen sich auch manche mehr, manche weniger Zeit im Alltag. Und dann passen einige Regelungen nicht mehr. Und vor allem das Wechselmodell, das schreibe ich auch in meinem Buch über das Wechselmodell, ist dann nicht mehr rechtlich abgebildet. Zwei Wohnsitze, gleichberechtigte Wohnsitze sind nicht möglich und ganz vieles mehr. Da bin ich mal sehr gespannt, was sich da nochmal tun wird. Also Alleinerziehend, da sagen wir beide, den Begriff könnte man vielleicht ein bisschen enger fassen für die Eltern, die wirklich die Hauptverantwortung im Alltag tragen.
Ich würde ehrlich gesagt das nicht mehr so an diesen Begriffen festmachen. Ich würde es an der Fürsorgeverantwortung festmachen. Ja. Also wer Fürsorge für Kinder übernimmt, seines Eltern, Wahleltern, in einer Patchwork-Familie, in einer Regenbogenfamilie, der soll unterstützt werden. Der soll auch steuerrechtlich, auch zusammenlebende Eltern, die nicht verheiratet sind, werden ja im Grunde benachteiligt, steuerrechtlich oder was andere politische Vorgaben angeht. Und insofern, ja, wo Kinder sind, dieser schon ein bisschen ältere Spruch, da ist Familie und diese Familie braucht auch strukturelle und gesellschaftliche Unterstützung von den Rahmenbedingungen her. Das wäre ein Anliegen auch von mir.
Ja, genau. Das wäre nochmal ein nächster Schritt, dass man Familien viel vielfältiger definiert und bespricht. Das wäre auch mal ein Thema für eine extra Podcast-Folge.
Ja, tatsächlich. Ja,
das stimmt. Ja. Oft ist es ja, vielleicht als vorletzte Frage, oft ist es ja kurz nach der Trennung so, dass schon die Eltern gefühlt sehr alleinerziehend ziehen, zum Beispiel zumindest jeder so für sich vor sich hin allein erzieht, weil der Austausch nicht gut funktioniert, was natürlich und normal ist, wenn die Trennung nicht angenehm verlief. Welche Ideen hast du da wieder als Möglichkeiten, wieder auf den anderen Elternteil zuzugehen? Was sind vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen oder was würdest du an Eltern raten, die sagen, wir im Moment klappt es nicht so gut und ich würde mir aber so wünschen, dass wir wieder mehr an einem Strang ziehen.
Ja, ich würde sagen, Schritt für Schritt. Auch da Tempo rausnehmen, Raum schaffen, auch Raum schaffen für das Bewusstwerden, welche Verletzungen entstanden sind, jeder für sich. Anzuerkennen, dass da ist eine Schwierigkeit, da sind vielleicht auch konkrete Punkte, über die man sich, bei denen man sich gar nicht einig ist. Und ja, dann würde ich auch sagen, das Ganze öffnen, soweit es geht und sich vielleicht den Blick von außen reinholen und dann auch dadurch vielleicht den Raum, dass jeder mal aussprechen kann, was seine Position ist, ohne dass man sich ganz praktisch ins Wort fällt, ohne dass man vielleicht, was ja eben auch in Partnerschaften oder gerade strittigen Partnerschaften oft passiert, dass dann immer schon der Gedanke ist, ja, ich weiß schon, was du sagen willst und man sich gar nicht mehr zuhört. Also dieses Tempo raus, zuhören, Unterstützung holen. Das würde ich als die drei ganz wichtigen Punkte nennen.
Ich finde ja auch wirklich wichtig, die eigenen Grenzen zu respektieren. Ja. Also ich habe gerade dieses Zwei zu Hause Buch gelesen, wirklich großartiges Buch. Vieles scheint denen auch sehr leicht zu fallen. Für manche ist es unvorstellbar, jetzt Feiertage zusammen zu verbringen, Kindergeburtstage. Und meine Erfahrung ist es, dann macht's auch nicht, weil keiner was davon hat. Die Kinder nicht, wenn es unentspannt ist und die Eltern meistens auch nicht. Und deswegen will ich auch nochmal aufgreifen, was du vorhin sagtest, mit am Anfang erstmal schriftlich kommunizieren. Großartige Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie Eltern das früher geschafft haben.
Vielleicht mit Zettelchen noch, oder so.
Ja, genau. Mit Zettel an die unter der
Brotdose oder unter der Tür.
Ja. Also ich kenne da viele Eltern, die nur schriftlich kommunizieren und über zum Beispiel Umgangstagebuch, was ja auch ein Kind wirklich mitgeben im Schulranzen oder im Kita-Beutel. Ja. Und da gibt es diesen Begriff, den ich gern positiv nutze, von parallel erziehend, der aber tatsächlich von vielen negativ verwendet wird. Aber ich denke mir, solange es zwei parallele Welten gibt, die wenig Berührungspunkte haben, aber gut funktionieren, warum nicht? Das kann ja eine erste Zeit gut überbrücken und zum Wohle der Kinder, aber auch zum Wohle der Eltern sein. Also ich kann, im Moment nur so funktioniert.
Absolut. Ich kann dazu nur sagen, das ist tatsächlich auch eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Klarheit in welcher Form auch immer für das Kind sehr vieles leichter macht. Und in dem Moment, wo wir als Eltern und Ex-Partner klar sein können und das weiß ich aus eigener Erfahrung auch konnten, da ist es eben dann, gewöhnt sich so ein Kind ganz schnell an alles Mögliche und entspannt sich auch wieder, weil irgendwie so der Rahmen wieder sicher ist. Und genau das finde ich ganz wichtig. Und insofern können eben auch so Rituale, finde ich, ganz wichtig sein. Gerade in Momenten, wo eben sowas wie vielleicht für den Übergang von einem Elternhaus ins andere, wenn das nicht immer ad hoc und aus der Situation heraus geschieht, sondern wenn man sich vielleicht konkret überlegt, das ist vielleicht für alle Beteiligten nicht ganz einfach. Ja, dann geht man als erstes erstmal einen heißen Kakao trinken gemeinsam oder man hat irgendwie irgendein kleines Ritual. Da kann, ja, das sprichst du ja auch in deinem Buch an zum Wechselmodell. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf das Wechselmodell. Also dort ist es vielleicht manchmal noch sichtbarer, aber in jeder Form, in der das Kind von einem Elternteil zum anderen wechselt, kommt es in die Situation, dass es sich an eine neue Umgebung, an auch das andere Elternteil wieder anpassen muss und gewöhnen muss. Und ich finde, da ist alles, was stützt und ritualisiert ist, fordert nicht extra Kraft wieder. Und dadurch bleibt mehr Raum und Kraft für das wirklich Wichtige. Und das wirklich Wichtige ist das Kind, finde ich. Und es ist auch jeder der drei oder vier Beteiligten. Genau.
Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also alle Tipps, die ich in Büchern zum und im Buch vor allem, aber auch in Artikel zum Wechselmodell gebe, sind hilfreich für alle Arten von Umgang. Das gilt auch jetzt für das Buch, was ich eben besprochen habe. Ich habe eine letzte Frage an dich.
Gerne.
Ich freue mich über deine Antwort. Bin schon sehr gespannt. Und zwar, wenn du nochmal zurückgucken könntest an die Sarah von damals, als du dich getrennt hast, als ihr euch getrennt habt. Was würdest du ihr sagen wollen?
Das ist natürlich persönlich und
in Bezug auf Trennung und
ja,
das muss nicht zu persönlich sein.
Ja, ja. Schon auch mische Entscheidungen aus Bauch und Kopf heraus. nimm deine Gefühle wahr und ernst. Folg ihnen nicht nur. lass auch den Verstand eine wichtige Rolle spielen, aber geh das Ganze auch nicht nur vom Kopf her an, denn deine Gefühle sind wichtig und du bist wichtig in jeder Entscheidung, die du triffst.
Schön. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Sarah. Ja. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, danke, Isabel.
Sehr gefreut, dich kennenzulernen.
Ja.
Ich habe schon Ideen für weitere Folgen mit dir, weil da ist noch ganz viel, was wir besprechen können. Das habe ich schon gemerkt.
Ja, ich freue mich sehr auch und bin schon sehr gespannt, was dann aus dem Gespräch noch wird. Genau.
Dankeschön.
Ja.
Tschüss. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.